Ja, wir kommen jetzt zu dem Abschnitt aus Offenbarung Kapitel 3 über das Sendschreiben an die Gemeinde zu Philadelphia, oder sagen wir Philadelphia, das ist uns geläufiger, Philadelphia. Ich lese das ganze Sendschreiben und wir wollen uns dann mit einem Teil davon befassen. Da heißt es, Offenbarung Kapitel 3 von Vers 7 an, und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke, siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde schicken einige aus der Synagoge des Satans, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Siehe, ich komme bald, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes, und er soll nicht mehr hinausgehen, und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalem, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel her niederkommt, von meinem Gott, und meinen Namen, den Neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wenn man sich unter den Gemeinden, an die die Sendschreiben gerichtet sind, eine herausgreifen, eine aussuchen sollte, zu der man gehören wollte, so würde man doch sehr wahrscheinlich die Gemeinde zu Philadelphia wählen. Das ist eine Gemeinde, die von unserem Herrn Jesus Christus, von dem erhöhten Herrn, nur Lob empfängt, ausschließlich Lob. Die Aufforderung zu überwinden ist im Grunde genommen nur eine Ermahnung oder eine Ermutigung, das festzuhalten, was die Gemeinde hatte, was ihr von Gott her geschenkt worden war. So heißt es in Vers 11, siehe, ich komme bald, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Also das festzuhalten, was sie hatte, darin bestand ihr Überwinden in Christus Jesus. Die Stadt, das heutige Alashehir, lag am Rande einer großen vulkanischen Ebene, eine äußerst fruchtbare Gegend, in der Wein angebaut wurde, der sehr berühmt war. Damit verbunden war der sogenannte Dionysus-Kult. Dionysus oder Dionysos war der Gott des Weines, der Gott der Freude, der Gott der Fruchtbarkeit. Und die Stadt erfreute sich eines beträchtlichen Wohlstandes. Allerdings war sie sehr erdbebengefährdet. Nach dem großen Erdbeben im Jahre 17 nach Christus, durch das neben Philadelphia auch noch etliche andere Städte zerstört wurden, kam es immer wieder zu kleineren Beben in dieser Gegend, so dass der griechische Geograph Strabo Philadelphia die Stadt der Erdbeben nannte. Es ist nicht ganz klar, ob diese Stadt von Eumenes dem II., König von Pergamon, oder aber von dessen Bruder Attalos Philadelphos gegründet worden ist. Bei zwei besonderen Gelegenheiten erwies Attalos seinem Bruder Eumenes seine große Liebe. Daher stammt der Name Philadelphia. Philadelphia bedeutet Bruderliebe. Philadelphia war ein Ausgangspunkt für die friedliche Ausbreitung der griechischen Sprache, Literatur und Wissenschaft nach Lydien und Phrygien hinein. Sie hatte eine offene Tür zur Ausbreitung griechischer Kultur. Und in dieser Stadt war nun das Evangelium von unserem Herrn Jesus Christus für verlorene Sünder angelangt. Es war dort verkündigt worden, Menschen waren zum Glauben an Christus gekommen und wurden froh über die Vergebung ihrer Sünden, über das Heil, das ihnen in Christus geschenkt war, über das ewige Leben. Und sie hatten eine offene Tür in das Reich Gottes hinein. Ich kenne deine Werke, so heißt es hier, siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Ich habe vor dir gegeben eine offene Tür in das Reich Gottes hinein, in das messianische Reich hinein. Das ist etwas Großartiges, wenn Gott das hier und da schenkt, eine offene Tür, sodass Menschen hineingehen können durch den Glauben an Christus in das Reich Gottes. Aber sie hatten auch eine offene Tür zur Ausbreitung des Evangeliums. So wie der griechischen Welt dort eine offene Tür gegeben war zur Ausbreitung griechischer Kultur, so war der Gemeinde Jesu in dieser Stadt und in dieser Gegend eine offene Tür geschenkt worden zur Ausbreitung des Evangeliums. Und niemand konnte diese Tür zuschließen. Gott selbst hatte sie geöffnet, der Herr Jesus hatte sie aufgetan, nur er konnte sie auftun und nur er kann solch eine Tür wieder schließen, so dass es hier heißt, und niemand kann sie zuschließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt. Niemand kann sie zuschließen. Hier erinnert der erhöhte Herr an einen Vorgang im Alten Testament, im Propheten Jesaja. Wir lesen da in Kapitel 22 etwas über einen Mann namens Eliakim. Dieser Eliakim war ein treuer Diener Hiskias, des Königs Hiskia. Und diesem Mann wurde Schlüsselgewalt übertragen. Die Schlüssel Davids wurden ihm ausgehändigt. Das war von Gott so bestimmt. Er trat an die Stelle eines Mannes namens Schibna. Dieser Mann kam unter das Gericht Gottes und nun wurde diesem Eliakim die Schlüsselgewalt übertragen. Das heißt also, er hatte von nun an die absolute Kontrolle über den königlichen Haushalt. Und das zitiert nun hier der erhöhte Herr in Vers 7, wo er sagt, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Das heißt, er, der Herr Jesus Christus, hat die absolute Schlüsselgewalt im Blick auf das Reich Gottes. Er schließt auf zum Himmelreich und er schließt auch zu. Das liegt vollkommen in seiner Hand. Er hat die Schlüssel Davids. Das ist etwas Wunderbares, wenn Gott offene Türen schenkt, auch in unserer Zeit noch für das Evangelium. Darum dürfen wir beten. Der Apostel Paulus spricht davon in der Apostelgeschichte, dass ihm während der ersten Missionsreise eine Tür aufgetan worden war unter den Heiden, das heißt also unter den Nationen, unter den Nichtjuden. Er berichtet davon bei seiner Rückkehr nach Antiochia. Ich lese einmal aus der Apostelgeschichte Kapitel 14. Vers 27, als sie aber dort ankamen, versammelten sie die Gemeinde und verkündeten, wie viel Gott durch sie getan und wie er den Heiden die Tür des Glaubens aufgetan hatte. Dass dort eine offene Tür unter den Heiden, unter den Nichtjuden war, das war nicht der Redegewandtheit oder sonst der Klugheit, der Tüchtigkeit eines Apostels Paulus zu verdanken oder seines Mitarbeiters Barnabas. sondern das war eben darauf zurückführend, dass Gott selbst diese Tür aufgetan hatte. Der Herr Jesus, als der, der die Schlüssel Davids hatte, hatte diese Tür aufgeschlossen für diese Nichtjuden. Und sie waren froh darüber geworden. Und das berichtete der Apostel Paulus ebenfalls mit großer Freude dort in Antiochia, von wo sie ja ausgezogen waren zu dieser ersten Missionsreise. Das ist etwas Wunderbares, wenn das geschenkt ist, bis in unsere Zeit hinein. Später, das wissen wir, tat Gott die Tür auf. In Europa kam das Evangelium nach Philippi, nach Griechenland. Und dann ging es weiter. Und seit der Zeit hat Gott diesen Erdteil Europa immer wieder in wunderbarer Weise heimgesucht, in Gnaden heimgesucht. Viele Menschen sind in den vergangenen Jahrhunderten zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen. Gott hat immer wieder Türen geöffnet. Selbst in finstersten Zeiten, in der Zeit des Mittelalters, hat der Herr Jesus Türen aufgeschlossen. Das ist etwas ganz Großartiges. Wir dürfen darum beten, dass das auch in unserer Zeit noch geschieht. Und zwar nicht nur draußen auf den sogenannten Missionsfeldern in der dritten Welt, sondern auch hier bei uns noch. Wir wissen, dass wir keine Tür aufbrechen können. Das ist Gottes Sache, aber wir dürfen darum beten. Es ist Gottes Sache, Türen aufzutun. Wir dürfen darum beten, dass er es tut. Hier und da mag der Herr es schenken, dass Herzenstüren noch geöffnet werden für sein wunderbares Evangelium. Dass wir dann auch so berichten können. Der Herr hat Großes getan. Der Herr hat uns gebrauchen dürfen, um Menschen das Evangelium zu bezeugen, und Menschen kamen zum Glauben. So war es also hier in Philadelphia. Der Herr hatte vor ihr eine offene Tür gegeben. Das ist umso erstaunlicher, als diese Gemeinde eine kleine Kraft hatte. Es heißt hier, siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen, denn du hast eine kleine Kraft. Aber vielleicht war es auch gerade wegen der kleinen Kraft, dass der Herr hier eine Tür aufschloss. Dass die Gemeinde angesichts ihrer Schwachheit, angesichts ihrer Ohnmacht den Herrn suchte und flehte zu ihm, Herr, öffne du noch eine Tür. Wir machen zu wenig Eindruck auf unsere heidnische Umwelt, auch auf das Judentum, von dem wir so bedrängt werden. Du musst die Türen öffnen. Das ist ja die große Chance, die eine kleine Kraft hat, eine Gemeinde, die bekennen muss, wir haben keinen großen Einfluss auf unsere Gesellschaft. Wir sind nur eine kleine Schar, wahrscheinlich ist das nur eine kleine Gemeinde gewesen dort in Philadelphia. Das ist die große Chance, dass sie sich an den wenden darf, der die Türen aufmachen kann und bereit ist auch aufzuschließen, und niemand kann sie zuschließen. Ich denke, das ist etwas ganz Besonderes, was uns hier von dieser Gemeinde berichtet wird, gerade auch für unsere Zeit sehr, sehr wichtig. Absolut notwendig, denn wir leben ja in einer Zeit großer Dinge. Ich war alles, was groß ist, auch im christlichen Bereich, Megagemeinden beispielsweise, das macht Eindruck. Und das wird von vornherein dann oft eingeordnet als von Gott in ganz besonderer Weise gesegnet. Aber das muss durchaus nicht der Fall sein. Die Größe einer Gemeinde ist nicht ein Beweis dafür, dass Gott gegenwärtig ist und segnet. Natürlich auch nicht eine kleine Schar, nicht von vornherein eine Garantie dafür, dass der Herr in der Mitte ist und seine Herrlichkeit offenbart. Aber es ist doch ein großer Trost für eine kleine Gemeinde. Für eine Gemeinde, die keinen großen Einfluss ausübt auf ihre Umwelt, dass der Herr gerade da eine offene Tür schenken will für sein Evangelium. Denn du hast eine kleine Kraft. Wir werden dabei auch an die Worte des Apostels Paulus aus dem ersten Korintherbrief erinnert. Ich lese einmal aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 1, die Verse 26 folgende. Seht doch, liebe Brüder, so schreibt Paulus, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Damit Gott alle Ehre bekommt, gefällt es ihm, alle menschliche Weisheit immer wieder zunichte zu machen und seine göttliche Weisheit zu offenbaren in einer Schar von Menschen, die in ihrem äußeren Erscheinungsbild dem Evangelium der Kreuzesbotschaft entspricht. Das will Paulus hier zum Ausdruck bringen. Seht an eure Berufung. Schaut doch einmal eure Gemeinde an. Schaut euch einmal um in eurer Gemeinde. Gibt es da viele reiche Leute? Gibt es da viele angesehene Leute? Hochintelligente Leute? Viele davon? Genau das ist es, was wir auch in Philadelphia oder in Philadelphia hier vermuten, dass diese Gemeinde zusammengesetzt war von Menschen, die nach außen hin nicht im weltlichen Sinne viel darstellen. Und dass von daher der erhöhte Herr hier sagt, ihr habt eine kleine Kraft. Während sich das Griechentum einer offenen Tür mit großer Kraft von Intelligenz, Reichtum und eindrucksvollen Fähigkeiten erfreute, hatte Philadelphia ihre Kraft in Christus, dem Gekreuzigten, der gekommen ist, um Sünder selig zu machen. Nicht der Mensch mit seinen imposanten Leistungen stand hier im Mittelpunkt, sondern Christus und er allein. Damit wir das nicht missverstehen, was ich gerade gesagt habe, wir haben nichts einzuwenden gegen Intelligenz und auch nichts gegen Reichtum. Auch nichts gegen besondere Fähigkeiten und Tüchtigkeiten, die ein Mensch auszeichnen können. Wir haben auch nichts gegen Schönheit einzuwenden. Das alles ist keine Sünde. Reichtum ist keine Sünde, Schönheit ist keine Sünde, Intelligenz ist keine Sünde. Das ist doch nichts Böses, das ist doch nichts Schlechtes. Nicht mal, wenn wir demnächst hier wieder einen Professor der Theologie unter uns haben, dann wollen wir diesen Mann doch achten. Auch einer, als einen, dem Gott hohe, auch intelligenzmäßige Begabung mitgegeben hat. Wenn er sich nur unter das Wort stellt, dann hat er uns etwas zu sagen hier. Ganz gewiss. Wir wollen solche Leute nicht verachten. Im Gegenteil. Wir wollen auch solche Leute schätzen. Sie sind sehr wertvoll für die Gemeinde Jesu. Aber sie sind selten. Sie sind dünn gesät in der Gemeinde. Auch die Reichen und andere, die in der Welt auch glänzen können, sind in der Gemeinde Jesu eben in der Minderheit. Wir haben nichts dagegen, wenn sie sich nur der Hauptsache unterordnen, wenn sie sich nur dem Wort Gottes unterordnen, wenn sie sich nur beugen vor Gott und einen Weg der Demut gehen, haben wir nichts gegen hohe Begabungen auch innerhalb der Gemeinde Jesu einzuwenden. Es geht allerdings immer wieder um das Entscheidende. Und da sind nun alle in der Gemeinde Jesu gleich vor Gott. Sie sind alle zunächst einmal ohne Ausnahme Sünder und werden ohne Ausnahme allein durch die Gnade Gottes in Christus Jesus vor Gott gerecht. Das gilt es immer wieder zu betonen. Und gerade auch in einer Zeit, in der man die Gemeinde in unserer Gesellschaft salonfähig machen will. Es gab eine Zeit, in der beispielsweise die Freikirchen eine sehr geringe Rolle in unserer Gesellschaft spielten. Sie führten buchstäblich ein Hinterhofdasein. Es gehörte schon etwas, sich morgens auf den Weg zu machen zum Gottesdienst einer solchen Gemeinde. Das war mit Schmach, mit Verachtung verbunden. Heute sieht das ganz anders aus. Heute haben die Freikirchen die Anerkennung von Seiten der großen Kirchen, die Anerkennung von Seiten der Gesellschaft. Früher galt das alles als Sekte und war verächtlich. Nur wer zu den großen Kirchen gehörte, wer evangelisch war oder katholisch war, der konnte sich in dieser Gesellschaft sehen lassen. Aber die Freikirchen waren verpönt. Aber, und das ist das Interessante, das ist einfach eine Tatsache, in jener Zeit, als die Freikirchen ein sogenanntes Hinterhofdasein führten, waren sie in besonderer Weise von Gott gesegnet. Der Heilige Geist hatte Raum unter ihnen. Wie steht das heute? Da hat man die Anerkennung bekommen, die man sucht, aber wo bleibt die Vollmacht durch den Heiligen Geist? Wo bleibt das Wirken des Heiligen Geistes? Wo bleiben auch die klaren Abgrenzungen zu den irrigen Strömungen in unserer Zeit? Fast alle Freikirchen sind auf dem Weg der Ökumene. Sie haben keine Kraft mehr, sich dem zu entziehen. Das ist die große Gefahr. Wenn man Gemeinde Jesu salonfähig machen will in dieser Welt, wenn man um die Anerkennung der Religion und um die Anerkennung innerhalb der weltlichen Gesellschaft buhlt. Wir wollen uns das ganz neu sagen lassen. Das ist ganz wichtig. Dass wir uns auch des Evangeliums von Jesus Christus nicht schämen. Und auch nicht, wenn Gott uns einen Weg der Niedrigkeit führt. Wir wollen uns ganz neu darauf einstellen, dass die Botschaft, die wir zu verkündigen haben, im Grunde genommen nicht ernst genommen wird in dieser Welt. Sie wird als unsinnig empfunden. Sie ist in den Augen dieser Welt eine Torheit. Daran wollen wir uns neu erinnern lassen. Wir wollen darauf gefasst sein, dass wir mit Geringschätzung behandelt werden, wenn wir uns wirklich zu dem biblischen Jesus und zu seinem Wort bekennen. Damit müssen wir einfach rechnen. Sind wir bereit, diesen Weg zu gehen? Ich denke an Mose, von dem der Hebräerbrief sagt, er war bereit, eher bereit, die Schmach Christi auf sich zu nehmen, als dass er nach den Schätzen Ägyptens trachtete. Mose war bereit abzusteigen. Sind wir bereit abzusteigen, ihr Lieben, wenn Gott uns so führt? Wollen da auch keine eigenen Wege gehen. Es geht nicht um eine selbstgemachte Niedrigkeit. Aber wenn Gott uns da hineinführt, wenn Gott uns da hineinpresst auch mit der Zeit, dann wollen wir das doch aus seiner Hand annehmen und wollen uns dessen nicht schämen, zu dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn zu gehören. Der in dieser Welt immer noch der Verachtete ist. Immer noch. Du hast eine kleine Kraft. Das zeichnete die Gemeinde zu Philadelphia aus. Das hebt der Herr lobend hervor. Und du hast mein Wort bewahrt. So heißt es hier. Es handelte sich also um eine Gemeinde, die festhielt am Wort Gottes. Sie hatte im Kampf des Glaubens nichts anderes als das Wort des Alten Testamentes und das von den Aposteln überlieferte Wort Gottes. Sie hatte nichts anderes. Und daran hielt sie fest. Darauf stützte sie sich. Dieses Wort war ihr Trost und ihre Zuversicht. Ihr Leben, nimmt man uns das Wort Gottes, dann haben wir nichts mehr. Dann haben wir gar nichts mehr. Wir mögen sonst alles haben. Nimmt man uns das Wort, haben wir nichts mehr. Aber wenn wir das Wort Gottes haben, dann mag man uns manches nehmen. Und wenn es sein muss, alles nehmen. Selbst das Leben nehmen, da haben wir doch alles. Wer das Wort Gottes hat, hat alles. Das ist das Entscheidende. Und das ist das große Problem in unserer Zeit, dass man nach allem Möglichen trachtet innerhalb der Christenheit, aber dass man nicht erkennt, dass es auf das Wort ankommt, auf das Wort Gottes. Wenn das im Zentrum steht und man sich unter dieses Wort demütigt und beugt und dieses Wort immer wieder im Glauben ergreift und danach lebt, dann kann Gott auch alles andere, was wir brauchen, schenken. Das kann er geben. Aber lassen wir das Wort fahren, wird uns alles andere miteinander genommen. So hatte die Judenschaft damals, das jüdische Volk, das Volk Israel, noch den Tempel äußerlich, aber es hatte das Wort nicht mehr. Und so wurde ihm mit der Zeit auch der Tempel genommen, der Tempel zerstört. Alles, woran wir uns klammern, wird uns genommen werden, wenn wir das Wort fahren lassen. Und darum ist das so wichtig, dass es hier heißt, und hast mein Wort bewahrt. Halte fest, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Unser Herr wehrte sich mit dem Wort Gottes. Er hätte sich dem Teufel gegenüber wehren können in der Autorität seiner Person. Er war selbst das Wort. Aber er griff zurück auf das geschriebene Wort des Alten Testamentes. Das war seine Waffe, mit der er den Satan besiegte. Das war seine Waffe. Es steht geschrieben. Er zitierte das alttestamentliche Gotteswort. Und kein Wunder, dass der Teufel uns durch die Bibelkritik das Wort Gottes rauben will. Das ist doch kein Wunder, weil das unsere einzige Waffe ist, die wir haben im Kampf gegen die Sünde, im Kampf gegen die Irrlehren, im Kampf gegen den Geist dieser Welt. Wir haben keine andere Waffe. Weltliche Waffen sind uns verwehrt. Wir haben nur das Wort, nichts anderes. Manche im evangelikalen Lager halten die Heilige Schrift nicht mehr für irrtumslos. Soweit sind wir schon. Darum die Aussage eines bekannten Mannes, um sich von den christlichen Fundamentalisten abzugrenzen. Pietisten, so sagt er, glauben an Jesus Christus, und christliche Fundamentalisten sowohl an Jesus Christus als auch an die Bibel. Das ist ein Zitat von dem ehemaligen Präses des Gnadauer Verbandes. Man will sich abgrenzen von den sogenannten christlichen Fundamentalisten und reißt hier den Herrn Jesus Christus und die Bibel auseinander. Man glaubt nicht mehr, dass die Bibel das irrtumslose Wort Gottes ist. Das glaubt man nicht mehr. Man glaubt, dass die Bibel Fehler enthält. Spurgeon schrieb damals schon, das heilige Wort hat mehr Kritik erduldet als irgendeine allgemein anerkannte Lehre der Philosophie oder Wissenschaft. Und nun kommt ein sehr tröstlicher Satz. Und es hat jede Feuerprobe überstanden. Jede Feuerprobe überstanden. Und dann zitiert er einen Theologen seiner Zeit, wenn die, welche das Wort Gottes jetzt angreifen, gestorben sind, werden ihre Leichenpredigten durch dieses Buch gehalten werden. Wenn dieses Buch nicht unfehlbar ist, so Spurgeon, wo sollen wir dann Unfehlbarkeit finden? Wir haben den Papst aufgegeben, denn er hat sich oft und schrecklich geirrt, und wir werden nicht an seiner Stelle eine Horde kleiner Päpste, die frisch von der Universität kommen, zur Herrschaft erheben. Sind diese Kritiker der Schrift unfehlbar? Ist es sicher, dass unsere Bibel nicht recht hat, aber dass die Kritiker recht haben müssen? Du hast mein Wort bewahrt, so sagt der Herr der Gemeinde in Philadelphia. Mag dieses Lob jedem gelten, der zur Gemeinde Jesu gehört. Jedem auch unter uns. Du hast mein Wort bewahrt. Lasst uns festhalten am Wort der Bibel. Lassen wir noch einmal Spurgeon zu Wort kommen. Denkende Menschen, so schreibt er, suchen nach einer festen Glaubensgrundlage. Es ist kein Vergnügen, immer auf dem Meer zu sein. Irgendwann möchten wir gerne an Land gehen und festen Boden unter den Füßen haben. Aber wo finden wir das? Wir haben einen Fels der Wahrheit, der nicht wankt, auf den wir bauen und trauen können. Unsere unfehlbare Grundlage ist das, es steht geschrieben. Die Bibel, die ganze Bibel und nichts als die Bibel ist unser Bekenntnis. Sie allein ist unser Maßstab. Und im Zentrum dieses biblischen Wortes steht das Wort vom Kreuz, von der Erlösung durch das Blut Jesu, von seiner Gerechtigkeit, die uns stellvertretend zugerechnet wird, sofern wir im Glauben dieses Heil ergreifen. Das ist das Zentrum. Das wollen wir nie aus den Augen verlieren. Mag uns der Heilige Geist immer wieder daran erinnern. Wir mögen hier und da noch kein Licht haben über bestimmte Schriftstellen, auch wenn wir uns mit dem prophetischen Wort beschäftigen. Aber das eine muss sonnenklar für uns sein, was das Zentrum des Evangeliums ist. Nichts in uns selbst und alles in Christus, was Gott wohlgefällig ist. Alles in ihm, ausschließlich in ihm. Das ist Evangelium und daran gilt es festzuhalten und damit aufs Engste verbunden, und jetzt komme ich zum Schluss, aufs Engste verbunden ist die Liebe unter den Gläubigen, die Bruderliebe. Ich sagte bereits, der Name Philadelphia bedeutet Bruderliebe. Das heißt also, wenn wir es einmal auf die Gemeinde übertragen, und sicherlich war es der Fall so in dieser Gemeinde, das kann eigentlich gar nicht anders sein, dann herrschte unter ihr eine herzliche Liebe zueinander, eine herzliche geschwisterliche Liebe. Und das gehört immer zusammen, ihr Lieben. Das Wort vom Kreuz und die Frucht davon, nämlich die Liebe zu den Brüdern und Schwestern im Glauben. Wenn wir da einen Mangel fühlen, einen Mangel empfinden an Liebe zueinander, dann lasst uns nicht in eigener Anstrengung versuchen, diesen Mangel auszugleichen. Es gelingt uns nicht. Sondern dann lasst uns Zuflucht nehmen zum Gekreuzigten. Lasst uns unseren Mangel bekennen. Sage, mein Herz ist kalt dem Bruder gegenüber, der Schwester gegenüber. Mir fehlt diese Liebe zu den anderen. Sie sind auch oft so anders und manchmal auch so unmöglich. Ich bin es ja auch selbst, aber du weißt, welche Probleme ich damit habe, die anderen so zu nehmen, wie sie wirklich sind. Wir dürfen es ihm bekennen. Wir dürfen uns darunter beugen. Sagen, Herr, du siehst, welch ein Sünder ich bin. Welch ein Kritikgeist in mir steckt. Welch ein böses Herz ich habe. Ein böses und kaltes Herz. Und dann dürfen wir neu erleben und erfahren, was es heißt, dass die Gnade Jesu größer ist als mein böses, kaltes Herz dem Bruder und der Schwester gegenüber. Dass er vergibt, dass er reinigt durch sein Blut, dass er uns neu beschenkt mit seinem Heiligen Geist und dass wir dann das können, was wir von Natur aus nicht vermögen, auf den anderen zuzugehen und ihm zu signalisieren, ich hab dich lieb und zwar so, wie du bist. Nehmet einander an, wie Christus euch angenommen hat. Davon schreibt der Apostel Petrus in seinem ersten Brief, von dieser Bruderliebe, von dieser beständigen Liebe zueinander, beständigen Liebe, aufgrund des Evangeliums von Jesus Christus, dem Gekreuzigten. Das gehört unbedingt zusammen. Philadelphia. Und so mag der Herr uns Gnade geben, dass wir das festhalten, ja, dass wir darin noch zunehmen. Wie der Herr es hier sagt, du hast eine kleine Kraft, in dieser kleinen Kraft will sich die Macht und Herrlichkeit Gottes offenbaren, du hast mein Wort bewahrt und, wenn wir an den Namen Philadelphia denken, du hast Liebe zu den Brüdern und Schwestern und nun, siehe, ich komme bald, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Amen.